Einblick nachgefragt.
Willkommen bei Einblick nachgefragt, dem Podcast mit Interviews und Gesprächen zum Gesundheitswesen vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie.
Gesundheitsregionen. Wie können regionale Impulse bei der Gestaltung der Versorgung eingebracht werden? Fachjournalist und Einblickredakteur Christoph Nitz sprach mit Dr. Alexia Zurkulen über Gesundheitsregionen, Gesundheitskioske und weitere Wege, neue Impulse in die Regelversorgung zu bringen. Welche Möglichkeiten gibt es zur Finanzierung von Projekten? Welche Erfahrungen gibt es mit dem Innovationsfonds des GBA und welche weiteren Möglichkeiten existieren darüber hinaus? Wie kann die Politik Gesundheitsregionen fördern, wie es im Koalitionsvertrag vorgesehen ist?
Dr. Alexia Zurkulen ist stellvertretende Vorsitzende des Netzwerks Deutsche Gesundheitsregionen. Sie ist Geschäftsführerin der Health Region Cologne Bonn Projekt GmbH, einer Tochtergesellschaft des Vereins Gesundheitsregion Köln-Bonn. Sie ist weiter Institutsleiterin des GEWI-Instituts für Gesundheitswirtschaft.
Schönen guten Tag, Frau Zurkulen. Schön, dass Sie Zeit für ein Interview finden. Wir reden zurzeit viel über die Veränderung, die in der Versorgungslandschaft notwendig ist. Und deshalb eingangs gleich mal die Frage, was können Gesundheitsregionen, was können solche Netzwerke leisten?
Ja, eine komplexe Frage. Die Gesundheitsregionen selbst sind sehr unterschiedlich. Es gibt den Terminus Gesundheitsregionen schon seit vielen Jahren. Ich selbst darf im Vorstand des Netzwerkes Deutsche Gesundheitsregionen fungieren. Und unsere Mitglieder, die mittlerweile 25 Gesundheitsregionen ganz bundesweit, sind alle sehr unterschiedlich. Es gibt keine Blaupause, es gibt kein einheitliches Muster. Einige sind eigene tragende Vereine, selber Mitgliederorganisationen, andere sind GmbHs. Wir haben alle unterschiedliche Strukturen, unterschiedliche Tragweiten, unterschiedliche geografische Abspeckungen und auch unterschiedliche Ziele und auch Foki, die wir verfolgen. Nichtsdestotrotz ist das Terminus, wie wir es jetzt verstehen und wie er im Koalitionsvertrag festgehalten wurde, auch nochmal ein anderer und ein ganz eigener, den es mit sich, also wo wir jetzt auch damit dabei sind, mit unseren Mitgliedern, mit unseren Gesundheitsregionen, ihn mit Leben zu füllen. Das heißt, was wir unter Gesundheitsregion im Sinne des Koalitionsvertrags verstehen, ist eben tatsächlich ein sehr flexibles Modell, was durchaus eben von der Region aus, von der Kommune aus heraus wächst und herauskommt, aber auch wiederum ganz unterschiedliche Formen annehmen kann. Was aber natürlich den Leitfaden der integrierten Versorgung auch mit sich trägt. Da sind wir uns alle einig und das heißt natürlich, dass für eine zukunftsfähige Versorgung wir die Notwendigkeit sehen, dass diese an den Bedarfen der Bevölkerung vor Ort angepasst werden soll. Das heißt eben auch, dass es unterschiedliche medizinische, pflegerische und Heilberufe auch involvieren sollte und dass diese Akteure im Netzwerk zusammenarbeiten müssen für die bessere Versorgung der Patienten. Und dieses Netzwerk zu betreiben, darin sehen wir die größte und die wichtigste Rolle der sogenannten Gesundheitsregionen.
Kommen wir von dem Netzwerk Deutscher Gesundheitsregionen, wo Sie ja stellvertretende Vorsitzende sind, zu ihrer Heimatgesundheitsregion, nämlich der Köln-Bonn. Was ist da quasi die besondere Ausprägung? Sie sagten ja, die sind alle sehr unterschiedlich. Also was ist quasi bei Ihnen in Köln-Bonn das Alleinstellungsmerkmal?
Bei uns ist es so, wir haben 140 plus minus Mitglieder. Das ist sehr stabil über die Jahre. Natürlich verabschieden sich manche Mitglieder und dann kommen wieder neue dazu. Wir haben zum Beispiel über die letzten ich sage jetzt mal 3, 4 Jahre ein großes Interesse in der Startup-Szene auch erwecken können, worüber wir uns sehr gefreut haben. Aber unser Alleinstellungsmerkmal ist, ich schätze mal, zweierlei. Einerseits die Heterogenität unserer Mitglieder, was eben auch anhand der geografischen Region oder darauf zurückzuführen ist. Das heißt, wir haben als Gründungsmitglieder natürlich beide Unikliniken Köln und Uniklinikum Bonn. Wir haben aber eben auch die kreisfreien Städte Köln, Bonn, Leverkusen und die umliegenden Kreise. Auch zu den Kreise sind und oft auch Landkreise sind neue dazugekommen und meint man zunächst nicht durch den Namen Gesundheitsregion Köln-Bonn, aber einige Mitglieder sind auch Landkreise aus Rheinland-Pfalz. Und nämlich genau mit diesem Gedanken der Landkreise für die Bürger und Bürgerinnen vor Ort ein Netzwerk schaffen zu wollen. Und da war die Erkenntnis, eine schwere Geburt im nördlichen Rheinland-Pfalz, damit geht man eher zum Uniklinikum Bonn als zum Uniklinikum Mainz oder auch zu anderen Häusern, die weiter weg im Süden liegen. Da orientiert man sich ganz praktisch, pragmatisch und logisch an den Versorgungspfade der Patientinnen und Patienten. Und das genau dieses Beispiel ist, glaube ich, was eben auch diese Mission ausmachen wird der Gesundheitsregion. Ich möchte aber auch nicht vergessen zu sagen, dass wir natürlich auch, also in dieser Heterogenität der Mitglieder, einerseits, wie gesagt, die Gebietskörperschaften, aber auch natürlich viele kleine und mittelgroße Unternehmen haben, große Unternehmen, ganz kleine Unternehmen, also tatsächlich die Startups und weitere. Und da sind wir auch, das ist auch, was uns, glaube ich, auszeichnet, ganz viele unterschiedliche Forschungseinrichtungen, sowohl weitere Fachhochschulen und Hochschulen der Umgebung, wie auch einzelne Forschungsgruppen dieser einzelnen Universitäten, mit denen wir eben ganz eng und proaktiv auf Ausschreibungen zum Beispiel antworten. Der Gesundheitsregion Köln-Bonn e.V. hat sich von Beginn an den Bedarfen oder an den Interessen seiner Mitglieder orientiert. Also er ist auch aus den Interessen der Mitglieder herausgeboren. Die Idee ist entstanden eben von den, ich sage jetzt mal, von den Großen der Region, also sprich von den großen Firmen, den großen Unikliniken, die sagen, ja, wir haben keine Probleme, uns untereinander zu vernetzen, aber es ist auch immer wieder erfrischend, eben mit anderen, die in der Nachbarschaft sind, an die innovativen Geist haben, die gute Ideen haben oder die vielleicht auch Studienpopulation brauchen für eine medizintechnische Studie oder weitere, sich da in Verbindung zu setzen und zu vernetzen. Und aus diesem Bottom-up-Impuls ist der Gesundheitsregion Köln-Bonn geboren vor 13 Jahren. Und den leben wir nach wie vor weiter, sind sehr nah an den Interessen unserer Mitglieder und setzen diese insbesondere thematisch um.
Super. Seit 2016 gibt es ja den Innovationsfonds beim GBA. Der soll, sagen wir mal, Projekte finanziell, materiell unterstützen, die eben bestimmte einzelne Themen in Form eines Pilotprojektes beleuchten, und da soll dann später geprüft werden, inwieweit das in die Regelversorgung der GKV überführt werden kann. Welche Erfahrungen haben Sie als Gesundheitsregion mit dem Innovationsfonds gemacht, und was ist da schwierig, sagen wir mal, bei dem Weg, Mittel über den Innovationsfonds zu bekommen?
Da kann ich gerne drüber berichten. Wir haben eine Success Story und dann auch weitere Stories, die vermutlich auch in ihrer Art und Weise Success Story sind. Aber ich fange mal mit der schönen an. Wir haben im engen Austausch mit dem Oberbergischen Kreis und gemessen an der Situation, dass dort in einem ländlichen Landkreis mit einer alternden Bevölkerung, sprich auch einer alternden Ärzteschaft und Praxen, die nicht mehr besetzt werden, die ganzen Themen, die wir nach wie vor tagtäglich fast darüber lesen und hören in den Nachrichten, sind wir 2016 ins Gespräch gekommen mit einer Bedarfsanalyse und haben aus dieser Bedarfsanalyse ein Konzept geschrieben, was wir dann beim Innofonds eingereicht haben. Die Idee einer integrierten Versorgung mit einem engen Monitoring, Home-Monitoring von Ü-65-Jährigen, multi-erkrankten Menschen, die aber zu Hause wohnen und die denen so die Möglichkeit geben, ganz, ganz ja, eng und unkompliziert mit sowohl den Ärzten, Hausärzte, aber auch Gerontologen, Gerontopsychiater oder auch weitere Therapeuten in Kontakt zu bleiben und anhand einer Plattform Gesundheitsdaten auf die Plattform zu spielen und eben dort auch ein real time Monitoring auch erfahren zu können. Das war das Konzept, auch über ein Netzwerk eben an Ärzte, Therapeuten, Pfleger und Pflegerinnen und ein Team an Case Manager, die eben als, ich sage jetzt mal, menschliche Schnittstelle diese Plattform und die eingeschriebenen Patientinnen koordiniert. Und das haben wir beim Innovationsfonds eingereicht. Es wurde auch zur Förderung ausgesucht. Das Projekt heißt Oberberg Versorgt, wie fairer Kaffee, und läuft seit 2018. Und wir haben eben das Glück, dass das, also es läuft sehr gut. Wir haben über 300 eingeschriebenen Versicherten der AOK Rheinland-Hamburg, die daran teilnehmen und die auch sehr zufrieden sind mit dieser engen Betreuung und auch mit der Nutzung von Devices. Es ist ja immer die Befürchtung, dass eine gewisse Altersgruppe mit dem in der Auseinandersetzung mit der innovativen Technologie unglücklich wäre. Das ist in dem Fall, haben wir diese Rückmeldung nicht. Aber ganz extrem auch dort zu unterstreichen, die Rolle, die sehr gewürdigt wird und wertgeschätzt wird von den Case-ManagerInnen, die dort eingestellt sind. Der Weg des Projektes, das war jetzt die Story, der Weg und was dieses Projekt, glaube ich, ganz besonders auszeichnet, ist auch da, dass der Landkreis selbst federführend war und auch Konsortialführer. Das war ein Merkmal zum Zeitpunkt des Einreichens des Projektes. Und ist es, glaube ich, auch immer noch, auch wenn es weitere Projekte auf dem gleichen Modell gibt. Auf dem positiven Weg ist, dass man tatsächlich im Innofonds-Rahmen Sachen ausprobieren kann, dass man sie natürlich ja auch wissenschaftlich evaluiert, in unserem Fall die Uni Köln. Dass es aber natürlich auch dazu führt, was ja weit kritisiert wurde, zu mehreren Silo-Lösungen. Und ganz besonders, und das merken wir selber auch, jetzt wo wir zum Ende des Projekts oder auf das Ende des Projektes langsam, wir haben noch eineinhalb Jahre zugehen, ist, dass man über diese Anschlussfinanzierung beziehungsweise den tatsächlichen Sprung in die Regelversorgung, dass das ein ganz, ganz großes Thema ist. Denn laut Innofonds, wie Sie wissen, muss erst eben die Evaluierung durchgeführt sein, das positive Votum abgegeben werden, der tatsächliche Mehrwert festgestellt werden, um den Eingang in die Regelversorgung zu ermöglichen. Das kann aber natürlich alles erst nach Abschluss des Projektes erfolgen. Und dann sind diese Versicherten, die jahrelang eine sehr positive Erfahrung und einen tatsächlichen Mehrwert haben, kennenlernen dürfen, werden ein bisschen hängen gelassen. Und das geht natürlich nicht nur uns so. In unserem Fall, weil es eben ein Landkreis ist, ein kommunaler Träger, der sich sehr für seine Bürgerinnen engagiert und Bürger, der bereits jetzt alles in Bewegung setzt, die Weiterführung der Case-Manager-Stellen zum Beispiel zu ermöglichen. Das ist eine Art und Weise, das aufzufangen. Aber genau das ist auch das perfekte Beispiel, warum eine Gesundheitsregion eben so wichtig sein kann. Diese Nähe zu den Bürger und Bürgerinnen, um da die Bedarfe und auch den Mehrwert von neuen Versorgungsformen und Präventionsmaßnahmen eben zu erläutern und weiterzuführen, absolut essentiell ist.
Es gab in der Fachpresse eine Diskussion darüber, warum es so viele Leuchtturmideen gibt und warum am Schluss so wenig in der Regelversorgung landet. Ich nehme an, Sie haben die auch zur Kenntnis genommen. Und da vielleicht Ihre Frage aus der Praxis, wo könnte man da, sagen wir mal, den Weg, den Prozess verbessern, dass es eben nicht nur immer Projekte sind, die sehr viel Papier in der Evaluation nach sich ziehen, sondern dass wirklich mehr ankommt in der Regelversorgung.
Da stelle ich gerne eine These vor, die wir eben im Netzwerk Deutsche Gesundheitsregion provokant mal in die Mitte stellen, wo wir sagen, wie Sie es gerade erläutert haben, aufgrund dieses Zwangs, die Evaluation oder die positiven Effekte der Evaluation erst eben vorzuzeigen, bevor dann eine Entscheidung getroffen werden kann, könnte man den Prozess umdrehen. Und es könnte ja, wenn er natürlich darf, natürlich muss es in gewissermaßen evidenzbasiert sein. Aber wenn erste Ergebnisse, also eben keine, wenn Interim-Ergebnisse, erste Ergebnisse darauf hindeuten, dass es positive Effekte gibt, auch wenn noch keine abschließende Evaluation durchgeführt worden konnte, wäre es dann, oder warum würde man dort den Spieß nicht umdrehen und den Beweis anfragen, dass es zum Beispiel zu Mehrausgaben führt? Also, dass man den Spieß umdreht, dass die Erfordernis eines Beweises nicht bei den neuen Versorgungsmodellen liegt, sondern an denjenigen, die sie dann schließlich zahlen, und dass die beweisen müssen, dass das Status quo tatsächlich besser ist.
Spannender Ansatz, ja, auf jeden Fall. Wir hatten eingangs, hatten Sie ja auch erwähnt, dass die Gesundheitsregionen im Koalitionsvertrag sind. Dort finden sich auch die Gesundheitskioske. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach hätte gerne 1000 Stück davon. Jetzt ist allerdings bei den Vorzeigeprojekten in Hamburg, haben die Kassen gesagt, nee, sehen wir nicht so ganz, dass wir das finanzieren, weil das nicht zu unseren Kernaufgaben gehört. Und wenn quasi die Politik unseren Finanzrahmen einschränkt, dann sind wir für sowas nicht bereit, im Prinzip die Kosten zu übernehmen. Sehen Sie da eine Chance, weil es ist ja ein sehr wichtiges Projekt auch für die Legislatur von Karl Lauterbach. Und wo sehen Sie da aus Ihrer Erfahrung aus der Gesundheitsregion Köln-Bonn eine Chance, dass da doch noch ein Erfolg am Ende draus wird, weil jetzt wirkt es ja so auf den ersten Metern schon, als ob die ganze Idee, sagen wir mal, nicht ankommen könnte.
Ja, da haben Sie es richtig, richtig dargestellt. Es ist wirklich misslich, dass die Gesundheitskioske als Nadelöhr des Gesamtkonzeptes mittlerweile dastehen. Die Gesundheitskioske sind ein wichtiger Baustein des Gesamtkonzeptes Gesundheitsregion. Aber ein Gesundheitskiosk selbst ist eben auch nur ein Baustein. Es ist auch nicht das komplette Fundament, ganz im Gegenteil. Es ist ein Ziegel. Und den wegzunehmen, würde einen Teil des Konzeptes, also er würde fehlen, sag ich eindeutig, aber es heißt eben nicht, dass das gesamte Konzept scheitert. Wie ich es zu Beginn auch angedeutet hatte, das Wichtigste, also quasi die Kernaussage, was sind Gesundheitsregionen? Es sind Netzwerke. Es sind Netzwerke, um neue Versorgungspfade zu ermöglichen, beziehungsweise um den multiprofessionellen Ansatz, den sektorenübergreifenden Ansatz in der Versorgung zu verbessern. Das heißt, dass dieses Netzwerk, das ist die Basis des Hauses, das ist der komplette Grundstein, und das Netzwerk kann dann unterschiedliche Ebenen bespielen. Das kann ein kommunales MVZ sein. Das kann ein übergreifendes Gesundheitszentrum sein. Das kann ein integriertes oder primär versorgendes Gesundheitszentrum sein. Das Netzwerk kann auch schließlich für eine ganze Region oder für ein ganzes Bundesland, wenn man an ein kleineres Bundesland denkt, könnte dieses Netzwerk das komplette System der integrierten Versorgung dann bespielen. Aber auch in diesen regionalen Grenzen zu denken, also von der Kommune auf den Landkreis, auf das Bundesland, engt einen immer ein, weil man denkt immer an geografischen Grenzen. Und ich glaube, das ist der Fehler, denn die Grenzen sind komplett flexibel und malleabel. Die Grenzen sind bei jedem Patienten und was seine Versorgungspfade, seine Versorgungswege angeht. Ich kann zum Beispiel für eine gewisse Gesundheitsleistung oder ein gewisses Monitoring könnte ich ja nach und nach immer fester auf digitale Monitoring-Angebote auch zurückgreifen. Zum Beispiel Tabakentwöhnung. Das heißt, das ist mein individueller Pfad und das heißt, meine Gesundheitsregion wird ganz anders sein von die meines Mannes. Die wird und dann noch mehr von meiner 70-jährigen Nachbarin, die vielleicht kein Auto mehr hat und alles sehr lokal haben muss. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was man beibehalten sollte, ist, dass diese Flexibilität der Gesundheitsregion und dass diese Netzwerkfunktion, diese Koordinationsfunktion essentiell sein muss. Ich muss eigentlich nur wissen, wen ich fragen muss. Und deswegen sind die Kioske wichtig. Weil es gibt die Menschen, die nicht wissen, wen sie fragen können. Ich weiß, ich habe vielleicht eine App und dann noch ein ich habe auch meine Krankenkasse bietet mir eine App an mit meinen Daten, die kann ich auch weiterschicken. Ich kann meine AU elektronisch hochladen, das ist alles kein Problem. Und ich weiß auch sonst, mich zurechtzufinden. Wir haben aber einen ganz großen Teil von Menschen, die Gesundheitskompetenz ist extrem niedrig in Deutschland, die überhaupt das Lesevermögen der Menschen ist extrem niedrig, also immer schlimmer, auch durch die Pandemie, aber nicht nur, so dass wir eine doppelte Belastung von Menschen haben, die sich nicht gut orientieren können, die nicht gut wissen, wo Informationen überhaupt zu finden sind. Und da ist tatsächlich ein Angebot für einen Gesundheitskiosk in einem kann urbanes Setting, kann aber auch ein ländliches Setting sein, weil auch da ist Mobilität eine große Frage. Und dass man aber weiß, ich gehe dahin, mir wird geholfen. Mir wird dort gesagt, wo ich mich testen lassen kann, wo ich eine Blutabnahme machen kann, an wem ich mich wenden kann. Vielleicht gibt es auch Fahrgemeinschaften, vielleicht gibt es weitere Lotsen, die mich eben auch orientieren können. Diese Orientierungsfunktion wird immer stärker benötigt werden. Und da alleine, also diese Funktion, dass diese Funktion, das heißt, es ist eine neue Funktion, die es vorher als solche nicht gab. Die haben andere Strukturen vorher übernommen. Diese Strukturen brechen aber weg. Und zu verstehen, dass diese Orientierungsfunktion im Gesundheitswesen eine tatsächlich immense Kraft hat für Präventivmaßnahmen, Monitoringsmaßnahmen, das Auffangen von auch von schwereren, auch psychischen Erkrankungen zum Beispiel, die auch zunehmen werden. Wir haben es gesehen und wir wissen es durch die Studien, durch die Pandemie, aber auch die weiteren Faktoren auf dieser Welt. Das sind alles Sachen, da bedarf es mehr Augen und Ohren. Und je mehr Menschen wir dafür bewegen können, dies auch professionell zu machen, umso besser. Das heißt, die Kioske, / man kann sie nennen, wie man möchte, Lotsen, Case Manager, ich sage Kümmerer und Innen, Menschen, die anderen Menschen in, also quasi diese Kompetenz und diese Befähigung weitergeben, das ist der Putz des Hauses. Und da, dann haben wir eben dieses Konstrukt Gesundheitsregionen.
Die Politik möchte ja die Gesundheitsregionen stärken. Sie hatten die entsprechenden Passagen auch aus dem Koalitionsvertrag der Ampelregierung erwähnt. Was aus Ihrer Sicht sollte denn zwingend von der Politik bedacht werden, wenn die Gesundheitsregionen gestärkt werden sollen? Also was schreiben Sie quasi ins Pflichtenbuch für die Politik? Was müsste passieren?
Es ist eine doppelseitige Rolle. Einerseits eine Befähigung der Kommunen und Kreisen und auch zeitgleich einen strukturellen Rahmen eben bieten, ohne zu verbieten. Das heißt, es ist natürlich ein schmaler Grat zwischen aus den unterschiedlichen Sozialgesetzbüchern dort die zum Teil versteckten Befähigungen, die vielleicht herauszuputzen, die zum Teil versteckten Grenzen oder auch Einschränkungen rauszunehmen und im Schulterschluss mit den Kommunen und Kreisen an diesen regionalen Lösungen zusammenzuarbeiten.
Mhm. Vielen Dank. Noch ein Aspekt, wenn Sie erlauben, zum Schluss, und zwar die sogenannten Big Player. Entdecken den Gesundheitsmarkt für sich. Das heißt also, Amazon lässt in Sachen Krebs forschen. Amazon kauft Arztnetzwerke, nicht in Deutschland, aber in den Vereinigten Staaten. Und bei uns in Deutschland ist neben vielen anderen auch plötzlich der ADAC mit einer App am Start und geht Kooperationen ein. Will sagen, während die traditionellen Akteure des Gesundheitswesens sich in technischen Grenzen, in geografischen Grenzen und in manchmal mentalitätsbezogenen Grenzen bewegen, kommen große Big Player, die auch viel mehr in Startups investieren können etc. auf den Markt. Welche Chancen und Risiken sehen Sie durch diesen Eintritt von neuen, sagen wir mal, auch branchenfremden Akteuren?
Branchenfremd kann beides beherbergen, kann natürlich auch kann frischen Wind reinbringen. Tatsächlich bei den Big Players, die in der Frage erwähnt waren, steht nahe, dass ein Interesse an dem Markt, also ist unumstritten. Und das ist natürlich zum Thema Gesundheit gefährlich. Wir leben in Deutschland tatsächlich das Thema Wohlfahrt und Gesundheit als öffentliches Gut. Und dieses darf meines Erachtens, und das ist meine Überzeugung, weshalb ich auch schon seit 15 Jahren zu dem Thema aktiv bin, das darf uns nicht weggenommen werden. Und deswegen Augen auf. das passiert alles nicht ohne Grund. Und um positiv zu bleiben, sollte man sich aber vielleicht die ein oder andere Herangehensweise doch abgucken. Unter anderem, was oft ja genannt wird als Beispiel, dass man in Deutschland vielleicht zu vorsichtig ist, mit unfertigen Lösungen auf den Markt zu kommen oder eben unfertige Lösungen gar nicht erst ausprobieren zu wollen. Da müssen wir mutiger werden. Und ich glaube, das ist das positive Beispiel, was man an den Big Playern abgewinnen kann. Testen, wie eine neue Lösung läuft, und dann in einem iterativen Prozess sie zu verbessern und auch bedarfsorientierter, kundenorientierter eben verfeinern und nochmal präsentieren. Das bringt mich, oder insbesondere habe ich da im Kopf das Thema EPA, wo vielleicht zu lange rumgetüftelt wird, bevor eine sehr sperrige schließlich Lösung dann uns angeboten wird. Da machen es unsere europäischen Nachbarländer uns es anders vor. Ich nenne jetzt mal als Beispiel Frankreich. Ich bin selbst Deutsch-Französin und bin dort groß geworden und meine Familie wohnt auch noch dort. Die Einführung einer circa EPA liegt jetzt schon einige Jahre zurück. Da waren die Daten aber tatsächlich noch nicht strukturiert. Das waren PDFs. Aber das war mein Datensafe. Da konnte ich Laborergebnisse, Arztbriefe, Medikationspläne. Entweder wurden sie dort von dem Leistungserbringer oder von dem medizinischen oder Apotheker wurden dort gespeichert oder ich konnte sie selber dort speichern. Also ich wurde auch schon ermutigt, meine Informationen dort selber abzuspeichern. Wie gesagt, in PDF-Form. Eigentlich relativ uninteressant, weil es ja auch nur dann ein Datenfriedhof war, aber es hat quasi eine gewisse Sensibilisierung tatsächlich bewirkt, auch bei älteren Menschen. Und das hat eben, jetzt haben sie diese Daten also das gleiche Produkt wurde quasi revamped und jetzt sind es strukturierte Daten. Jetzt sind die Laborergebnisse eben strukturiert, jetzt sind die Medikationspläne, also vielleicht nicht alles, aber so peu à peu sind eben diese Informationen dort auch strukturiert vorhanden. Und ich glaube, dieser Mut, auch etwas und Imperfektes eben schon ausprobieren zu wollen und sich auch an einige Fragen dann im Real-Life-Labor reiben zu wollen, das könnte uns gut tun.
Ja, vielen Dank, Frau Zurkuhlen. Ich danke Ihnen für das Gespräch und wünsche Ihnen alles Gute, sowohl für das Netzwerk Deutsche Gesundheitsregion, in dem Sie wirken, als auch für die Gesundheitsregion Köln-Bonn.
Vielen Dank, Herr Nitz.
Wir hoffen, dass Ihnen diese Ausgabe von Einblick nachgefragt gefallen hat. Bitte schicken Sie uns gerne Anregungen und Fragen an gesundheitsmanagement@berlin-chemie.de. Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
Wir empfehlen Ihnen für den schnellen Überblick der Trends im Gesundheitswesen unseren wöchentlichen Einblick-Podcast sowie unseren Einblick-Newsletter. Alles im Netz unter einblick-newsletter.de.